Radio 3. Das Gespräch.
Das ist etwas, was uns und ich glaube auch Menschen ohne internationale Geschichte mehr und mehr sich in Anführungszeichen gezwungen sehen, sich zu positionieren. Und das ist auch eine gefährliche Situation, die wir ja auch gerade gesellschaftlich erfahren, die nämlich zu Populismus führt und zu extremen Haltungen und sehr undifferenzierten Haltungen.
Die Schauspielerin Devrim Lingnau kann Historie, sie kann Horror und Gegenwart. Ist erst 26 und schon weltweit bekannt geworden mit der Netflix-Serie Die Kaiserin. Darin gibt sie der legendären Sissi, Kaiserin Elisabeth von Österreich-Ungarn, ein sehr heutiges Gesicht. Werden wir noch ausführlicher drüber sprechen, aber erstmal starten wir mit der Berlinale. Da ist Devrim Lingnau nämlich in einem beeindruckenden neuen Film zu sehen, Hysteria. Und sie ist eine der ausgewählten 10 europäischen Shooting-Stars, wird also sehr viel zu tun haben. Weshalb wir uns ein paar Tage vorher treffen. Devrim Lingnau, willkommen in unserer Sendung.
Hallo.
Roter Teppich, die Gala, bei der die Shootingstars vorgestellt werden, Termine bei Castingleuten, die eigene Filmpremiere, Partys. Wer weiß, was noch alles auf Sie zukommt bei dieser Berlinale. Worauf freuen Sie sich am meisten?
Ich freue mich besonders auf die Premiere von Hysteria, muss ich ganz ehrlich sagen. Natürlich auch auf das Programm von Shootingstars. Aber für mich natürlich auch am emotionalsten wird es sein, endlich diesen Film zu präsentieren. Und ich bin besonders gespannt auch auf die Resonanz, die wir damit bekommen. Also wie Menschen tatsächlich darauf reagieren werden und welche Gespräche wir dazu haben werden.
Und wovor sind Sie am meisten aufgeregt?
Tatsächlich ist es für mich, obwohl ich ja schon im Zuge der Kaiserin einige Pressetage hatte, ist es für mich noch spannend, mich zum ersten Mal auch losgelöst vom Kontext, jetzt die Kaiserin als Schauspielerin zu präsentieren. Und eben wie jetzt vielleicht in dem Gespräch, was wir miteinander führen werden, noch mehr auch meine eigene Haltung, künstlerische, politische, wie auch immer, in den Vordergrund stellen zu dürfen.
Wie haben Sie sich denn darauf vorbereitet, jetzt durch von internationalen Castingleuten befragt und ja, irgendwie ein bisschen auch abgecheckt zu werden?
Ich hatte zuletzt bis September gedreht in Peru und habe mich in den letzten Wochen und Monaten auf meine künstlerische Arbeit konzentriert. Ich habe meinen Diplomabschluss gemacht an der Kunstakademie in Karlsruhe. Und für mich ist das künstlerische Arbeiten und das Auseinandersetzen mit den Themen, die mich auch in der künstlerischen Arbeit, aber eben auch sonst vielleicht gesellschaftlich, politisch, wie auch immer interessieren, die beste Vorbereitung, dann auch wieder in die Öffentlichkeit zu gehen. Ja, der Rückzug, die Konzentration, auch immer alleine sein. Ich bin, glaube ich, ganz gerne auch alleine im Atelier und das ist für mich sehr wichtig, um dann auch diese Tage und Wochen, wie sie jetzt zur Berlinale bevorstehen, auch handeln zu können.
Das ist ja sehr, sehr spannend, also als Schauspielerin auch freie Kunst studiert zu haben. Da komme ich nachher nochmal drauf zurück. Jetzt möchte ich bleiben bei den European Shooting Stars. Die European Film Promotion, die wählt Schauspielerinnen und Schauspieler aus, die nach Ansicht der Jury Potenzial haben für eine internationale Karriere. Was bekommen die Shooting Stars in diesen 10 Tagen geboten hier in Berlin?
Also wir haben ein unfassbar umfassendes Programm. Wir fangen am 14., also am Tag nach der Berlinale des Eröffnungsabends an und haben verschiedene, jetzt auch schon im Vorfeld, Casterinnen getroffen, internationale aus den USA, aber auch aus den verschiedensten europäischen Ländern. Das wird jetzt auch zur Berlinale hin fortgeführt, dann in Person und nicht mehr über Zoom. Und wir lernen überwiegend Filmschaffende kennen. Ich glaube, das ist der große Gewinn an der Teilnahme dieser Shootingstars. Ist vielleicht weniger, möchte ich sagen, die Auszeichnung an sich, der Titel, sondern die Möglichkeit, an diesem viertägigen Programm teilzunehmen. Das ist wirklich, glaube ich, einmalig.
Der Titel ist es aber auch, weil wir wissen, wer alles was geworden ist, der oder die mal Shootingstars waren. Ne? Daniel Brühl, Franka Potente, Nina Hoss, Max Riemelt, Alexander Fehling, Anna-Maria Mühe, ich könnte jetzt weiter solche Namen aufzählen, haben alle tolle Karrieren gemacht. Sie haben ja schon erste internationale Erfahrungen gesammelt, jetzt in Peru, das war, glaube ich, eine deutsch-französische Produktion und der allererste Film Carmilla, eine britische Kinoproduktion, ein Horror-Drama. Ist das internationale Arbeiten denn was, was Sie auch weiter anstreben?
Unbedingt würde ich mich freuen, wenn ich weiter auch anderen Ländern an filmischen Projekten mitwirken kann. Wobei ich auch sagen muss, ich bin sehr glücklich um die Arbeiten, die ich in Deutschland machen darf. Und anstreben klingt immer so, macht den Anschein von einer Weg-von-Bewegung.
Stimmt.
Und ich habe nicht unbedingt die Intention, weg von etwas zu kommen. Aber ich freue mich natürlich, wenn ich auch weiterhin international arbeiten darf.
Jetzt frage ich auch schon wie so eine Casterin, in welchen Sprachen können und könnten Sie spielen?
Naja, ich habe ja jetzt in Hysteria mein Turkish-Speaking-Reveal sozusagen. Also es ist das erste Mal, dass ich auch auf Türkisch gedreht habe.
Kurz, aber deutlich.
Genau. Ich würde gerne tatsächlich mehr auch noch auf Türkisch machen. Wobei mein Türkisch, ich habe einen deutschen Akzent und ich bin zwar mit beiden Sprachen groß geworden, aber Deutsch ist meine erste Sprache und auch die Sprache, in der ich akzentfrei spreche. Und trotzdem würde ich gerne weiter auch auf Türkisch Sachen machen. Für mich liegt das Türkisch sehr nah an meinem Herzen dran. Deutsch ist für mich die Sprache im Kopf und das Türkische ist sehr nah an meinem Herzen dran.
In welcher träumen Sie?
Beides tatsächlich, ja. Und wenn ich länger in der Türkei bin, dann träume ich natürlich auch mehr. Und dann kommt auch das Türkische mehr tatsächlich in den Kopf, ja. Oder dass ich dann eben denke, wie gesagt, auf Türkisch. Aber ich hatte ja jetzt auch zum Beispiel einen Musikvorschlag, den wir vielleicht nachher hören, wo ich merke, ja, für mich ist das eine sehr emotionale Sprache. Weil ja jetzt die Frage, weil welche Sprache nicht sonst. Jetzt habe ich eben diesen peruanischen Film, oder den wir in Peru gedreht hatten, da habe ich auf Spanisch und Französisch gedreht. Hatte ich beides in der Schule. Und Spanisch auch als Leistungskurs, aber musste ich mich nochmal intensiv mit auseinandersetzen und auffrischen, genau.
Die neuen anderen Shootingstars, die kommen aus Dänemark, Schweden, Island, Estland, Lettland, Litauen, Montenegro, Portugal und Zypern. Mhm. Kennen Sie davon schon welche? Also haben Sie die einen oder den anderen schon in Filmen gesehen?
Noch nicht. Nein, aber wir haben uns jetzt, wie gesagt, über Zoom schon alle getroffen und die machen alle einen wahnsinnig netten Eindruck und ich kann es jetzt eigentlich kaum abwarten, auch meine Kolleginnen um mich rum zu haben. Es gibt einem natürlich auch eine Sicherheit, wenn man nicht alleine vorgestellt wird und irgendwo erscheinen muss, sondern auch so mit einer Gruppe an Menschen, die vielleicht gerade Ähnliches erfahren und das wird ein interessanter Austausch für mich auch. Ja.
Könnte ja durchaus sein, dass die anderen Sie kennen. Die Kaiserin lief
ja
in 84 Ländern.
Ich habe auch ein paar
Ländern.
Nachrichten schon bekommen von anderen Shootingstars, die mir auch gratuliert haben zu Hysteria und das hat sich total gut angefühlt. Auch.
Von früheren Shootingstars weiß ich, dass die für die Auftritte bei der Berlinale ausgestattet wurden. Kleidung, Schmuck, Styling, wie ist das bei Ihnen?
Ich arbeite mit einer Stylistin zusammen, die ich vor einem Jahr kennengelernt habe und genau, mit der überlegen wir uns Outfits und haben da große Freude dran.
Ja. Was für ein öffentliches Image wollen Sie da von sich zeigen?
Ich würde nicht sagen, dass ich da so ein Konzept verfolge. Also ich komme jetzt nicht mit einem Bonbon-Kleid, ne? Aber vielleicht nächstes Mal. Also ich bin dem nicht grundsätzlich abgeneigt, aber glaube, ich trage vor allem gerne Dinge, die mich irgendwie auch, das klingt jetzt komisch, aber Mode und Kunst sind ja vielleicht auch miteinander zu verbinden. Ich bin total begeistert zum Beispiel von der Künstlerin Hanne Dar-Boven, die war Konzeptkünstlerin.
Die hat viel so serielle Arbeiten gemacht.
Genau. Insofern ist sie irgendwie auch als feministische Künstlerin zu verstehen, weil sie sich mit WissenschaftlerInnen und anderen Künstlerinnen vor ihrer Zeit, also aus den unterschiedlichsten Epochen, auseinandergesetzt hat, zum Beispiel auch mit Gertrude Stein oder so. Deren Leben in einer sehr abstrakten Form, also die hat ja wie so eine, als Konzeptkünstlerin, wie so eine Schrift erfunden oder eine Sprache sich ausgedacht nach einem bestimmten Konzept, in der sie dann die Biografien dieser jeweiligen Frauen übersetzt hat, die aber dann, wenn sie ausgestellt waren, irgendwie sehr verschlüsselt dastanden. Und die hatte eben zum Beispiel auch ihre Kleidungsauswahl auch als künstlerisches Konzept eben verstanden. Es ist einfach interessant, es ist nicht jetzt etwas, was ich tue, aber hat sich drei Anzüge in ihrem Leben maßschneidern lassen, einen Gehrock und einen Sommeranzug und einen Winteranzug aus dickerer Wolle und trug dazu immer Hemden aus Jeansstoff und hat eben sich jeglicher Mode entzogen. Und ich finde es interessant und ich kenne viele Künstlerinnen, die sich über ihre Mode künstlerisch positionieren und das, was sie tragen. Und insofern möchte ich für mich sagen, ich habe da kein Konzept wie Hanne Davoven, das ich streng verfolge. Es ist mir aber dennoch irgendwie wichtig, was ich anziehe.
Interessant, dieser große Bogen, fand ich. Lassen Sie uns über den neuen Film reden. Devrim Lingnau ist auf der Berlinale in dem Film Hysteria zu sehen von Mehmet Akif Büyük Atalay. Hat seine Weltpremiere im Panorama, startet dann im Herbst im Kino. Der Film erzählt, ich fasse das mal zusammen, Sie können gerne ergänzen, vom Dreh eines Spielfilms über den rechtsextremen Brandanschlag in Solingen 1993. Als Film im Film wird nachgestellt, wie eine türkische Familie in ihrer Wohnung verbrennt. Und zur Ausstattung dieser Wohnung gehört auch ein Koran. Muslimische Komparsen, die in einem Flüchtlingsheim leben, finden diesen mitverbrannten Koran, als sie diesen Drehort aufräumen. Und da kommt es zu einem riesigen Eklat. Die Filmarbeiten laufen aus dem Ruder. Sie spielen eine Praktikantin am Set, später zweite Regieassistentin. Keine Nebenrolle, sondern eine Schlüsselrolle, die Titelfigur. Vor welchen Problemen steht diese junge Frau?
Elif, die Figur, die ich spiele, steht an ihrem Leben an einem Punkt, in dem sie sich gezwungen sieht, ich glaube zum ersten Mal, weil sie an diesem Filmset ist, in dem sie mit verschiedenen muslimisch sozialisierten Menschen ist, sich als selber teilweise muslimisch sozialisierte Person irgendwie positionieren zu müssen. Und ich glaube, bislang ging sie durch ihr Leben als eine Art Chamäleon, so haben Mehmet und ich zumindest immer diese Figur verstanden, die zwar in beiden Welten, sowohl in einer muslimisch-migrantischen Welt, aber auch in einer, dadurch, dass sie auch ein Teil deutsch ist und auch weiß ist und weiß gelesen wird, eben und auch nicht als migrantisch wahrgenommen wird in dem Sinne, in beiden Welten überleben kann, weil sie die sozialen Codes kennt und sich eben, glaube ich, noch nie in ihrem bisherigen Leben gezwungen gesehen hat, sich zu positionieren.
Hier muss sie das.
Und sie plötzlich gerät sie mit in diese Diskussion und in einen Konflikt und muss sich verhalten zum ersten Mal in ihrem Leben. Und dabei schauen wir ihr zu in dem Film.
Also sie muss verteidigen, dass das okay war, dass der Koran da lag?
Nein, das muss sie nicht. Sie muss, das Einzige, was sie muss, ist, dass sie sich zum ersten Mal selber Gedanken zu ihrer eigenen Haltung machen muss. Dabei kommt sie eben sehr ins Schlingern. Aber ihr sagt ihr keiner, wie sie sich verhalten muss, ne? Es ist mehr eine Frage von, wo will ich selber stehen und sich plötzlich konfrontiert sehen mit Thematiken und Problematiken, derer sie sich bislang entziehen konnte, weil sie weiß ist und weil sie privilegiert ist. Sie ist emotional involviert in diesen Kulturkreis, weil sie eben in ihm auch sozialisiert wurde, teilweise sich zum ersten Mal gezwungen sieht, sich zu verhalten. Und das ist etwas, was uns und ich glaube auch Menschen ohne internationale Geschichte mehr und mehr sich in Anführungszeichen gezwungen sehen, sich zu positionieren. Und das ist auch eine gefährliche Situation, die wir ja auch gerade gesellschaftlich erfahren, die nämlich zu Populismus führt und zu extremen Haltungen und sehr undifferenzierten Haltungen.
Ja.
Und ich glaube, dahingehend ist Hysteria eine sehr interessante Analyse, ja.
Der Regisseur hat gesagt, er hat die Figur angelegt oder eine Frau dafür gesucht, die in Anführungsstrichen eine Strebermigrantin ist und würde dann, das macht er wohl oft, gerne und intensiv mit den eigenen Biografien der SchauspielerInnen arbeiten. Wie war das in Ihrem Fall?
Also wir haben natürlich diesen Begriff Strebermigranten. Es gibt einen Roman schon, der so heißt. Da geht es um polnische Einwandererinnen nach Deutschland. Und wir haben uns zunächst an diesem Begriff und auch mit diesem Roman auseinandergesetzt, Mehmet und ich, weil es nicht von Anfang an, als ich besetzt wurde, klar war, dass Elif Elif sein wird und dass sie einen türkischen Background haben wird. Und erst als Mehmet und ich in den Dialog gekommen sind, wurde uns dann nach und nach klar, dass wir ja eigentlich unsere Geschichte erzählen. Und Mehmets Geschichte, dadurch, dass Mehmet anders gelesen wird als ich, ist natürlich eine andere, aber wir haben unsere Ursprünge beide im gleichen Kulturkreis. Ja, wir sind beide deutsch-türkisch, aber die Rassismus-Erfahrung zum Beispiel, die er auf eine bestimmte Art und Weise hatte und ich auf eine bestimmte Art und Weise hatte oder nicht hatte. Dementsprechend sind wir unterschiedlich geprägt von gewissen Problematiken und Dingen. Aber wir haben uns eben beide damit auseinandergesetzt und uns wurde dann eben klar, nein, wir müssen unsere Geschichten erzählen, die verschiedene sind und wir haben versucht, die in Elif zu vereinen. Insofern sind biografische Anteile von mir in dieser Figur, aber auch von Mehmet.
Mhm. Die Figur der Elif, die verstrickt sich, weil sie nicht weiß, wie sie sich verhalten soll an diesem Set. Zu wem sie steht, zu wem sie gehört. Sie macht Sachen, die falsch sind, was die Dinge immer weiter komplizieren und findet ja nicht den Absprung zu sagen, ich will jetzt nicht das alles im Detail erzählen, aber sie findet nicht den Absprung, die Wahrheit zu sagen.
Mhm.
Warum nicht?
Naja, es gibt einen Moment, in dem Elif die Wahrheit spricht und der ist eigentlich einmalig in dem Film. Und zwar in dem Moment, in dem sie von ihrem Vater redet. Da bezieht sie sich zwar nicht jetzt auf die Frage nach, was ist mit den Filmkassetten passiert, bezieht sich nicht auf den eigentlichen Konflikt in dem Film.
Das kann man aber vielleicht erzählen, dass die Filmkassetten, in denen diese verbrannte Wohnung gedreht wurde, verschwinden.
Genau. Und es stellt sich dann die Frage, wer hat die Kassetten und wessen Interessen könnten es auch sein, dass diese Kassetten verschwunden sind.
Ja.
Und da kommen aber mehr oder weniger im Laufe des Films alle mal in Verdacht. Und in dieser Frage, zu dieser Frage verhält sie sich vielleicht nicht ehrlich, gibt nicht preis, ihren Anteil an den Verstrickungen nicht preis. Aber sie ist ehrlich und zwar in einem Moment, in einem Intimmoment mit einem der Komparsen. Und das erklärt, glaube ich, wenn man diese Szene sieht, die ehrlich ist, gibt alle Wahrheit preis. Und dann lässt sich auch nicht mehr eigentlich die Frage stellen, warum sie an anderer Stelle Dinge verschweigt.
Im Film wird ja darüber kontrovers gestritten, was ist jetzt richtig? Darf man das machen, darf man das nicht machen? Wie ist der Umgang mit den geflüchteten Komparsen? Das wird alles sehr polarisierend dargestellt. Wie war das denn aber jetzt am Set des Films über den Film? Gab es da auch Kontroversen?
Ja, genau. Dieses Thema der Koranverbrennung ist ein wahnsinnig aufgeladenes Narrativ. Sowohl in der muslimischen Community. Es gibt Koranverbrennerinnen, die es tun, weil sie geflüchtet sind aus einem Land, in dem die Scharia gilt und in dem das ein Akt, die Koranverbrennung, ein Akt des Protestes ist, gegen Unterdrückung, gegen Frauenfeindlichkeit zum Beispiel. Und in dem das dann so erklärt wird mit dem Recht auf Meinungsfreiheit, diese Koranverbrennung. Also es gibt die unterschiedlichsten Haltungen zur Koranverbrennung innerhalb der muslimischen Community. Es ist aber auch so, dass Rechtspopulistinnen in Europa sich das Narrativ der Koranverbrennung aneignen, um einen eh schon währenden Konflikt zu emotionalisieren und aufzuheizen und um Fremdenfeindlichkeit und Muslimfeindlichkeit zu schüren. Und ich glaube, das ist das größere Problem, mit dem wir uns gerade konfrontiert sehen. Was wir aber in dem Film beobachten können, ist, wie eine muslimische Community in Deutschland, und ich sage Community, ich meine aber damit nicht, dass alle die gleiche Meinung haben innerhalb dieser Community, gemeinsam überlegt und diskutiert und streitet, wer das Recht hat, also Narrative von Rassismus, Verfolgung, Ausgrenzungserfahrung, Instrumentalisierung von gewissen Bildern, indem man sie reproduziert, wer diese Narrative auch innerhalb der muslimischen Gemeinschaft überhaupt erzählen darf und wer nicht.
Genau, Filmemacher, die die Macht über die Bilder haben.
Genau.
Mhm. Mit was für Reaktionen rechnen Sie denn auf den Film?
Ich bin sehr gespannt. Das habe ich ja zum Eingang dieses Gesprächs auch gesagt, dass das für mich eigentlich das Freudvollste, aber auch das ist, was mich am meisten gerade beschäftigt. Wie werden diese Gespräche auch innerhalb, also ich meine nicht nur öffentlichen Interviews, sondern auch welche Welchen Austausch werde ich mit anderen Filmschaffenden, mit anderen Leuten aus der Community haben?
Mhm. Ja. Und natürlich bei der Berlinale auch mit dem Publikum. Ne? Im Panorama läuft er, da gibt es danach Publikumsgespräche. Das kann ja auch sehr, sehr spannend werden. Sie sind noch an einem anderen Projekt beteiligt, für das die Regisseurin Aysche Pollard im Rahmen der Berlinale Co-Produzenten sucht. Da ist sie eingeladen worden zum Co-Production Market und wird das Projekt vorstellen, A Place in the World, nach dem Roman Der Gehülfe von Robert Walser. Wie weit sind da die Planungen?
Der Film wird heißen Ein Platz in der Welt. Mhm. A Place in the World ist sozusagen der internationale Titel. Ja, Aysche und ich werden 2026 den Film drehen und wir freuen uns also ungemein, ich kann das natürlich jetzt so für mich sagen, aber ich weiß auch, dass Aysche sich freut, ungemein auf die Zusammenarbeit.
Was ist denn das für eine Rolle, die Sie da spielen werden?
Also Robert Walser ist war ein Schweizer Autor, der zu Beginn des letzten Jahrhunderts publiziert hat und hat Zeit seines Lebens sehr zurückgezogen gelebt, auch einige Jahre davon in Berlin. Und er war auch vielleicht ähnlich wie Gertrude Stein einer der ersten Autoren der Moderne, der auch homosexuelle Tendenzen, also natürlich nicht mit dem Vokabular, das wir heute verwenden, aber der Themen von Homosexualität, aber auch Geschlechterfragen in seinen Romanen verhandelt, die auch alle als mehr oder weniger autobiografisch zu verstehen sind. Also es war da eine dringliche Auseinandersetzung, bestand da für ihn. Und er wurde aber eigentlich als Künstler Zeit seines Lebens verkannt und nicht gesehen und lebte auch die letzten 25 Jahre seines Lebens in einer Psychiatrie in der Schweiz. Er hat ein wahnsinniges Oeuvre, also wahnsinnig viel geschrieben. Und ab dem Moment, in dem er dann in die Psychiatrie kam, nie wieder einen Stift in die Hand genommen. Dieser Mann ist wirklich ein Mysterium, muss man sagen.
Ja. Nochmal, was für eine Rolle spielen Sie?
So, Entschuldigung. Ja, genau. Also ich habe jetzt so ausführlich über Robert Walser berichtet, denn Robert Walser ist auch autobiografisch. Also seine Romane sind auch autobiografisch. Und deswegen setze ich mich mit Robert Walser auseinander, um die Figur von Josef Marti, dem Protagonisten, dem Roman Der Gehülfe, besser verstehen zu können. Es ist das erste Mal, dass ich eine männlich gelesene Person spielen werde.
Ah ja, Sie spielen diesen.
Ich spiele diesen Mann. Mhm. Und das ist für mich eine ganz, ganz tolle Bereicherung, dass ich das erste Mal auch eine männlich gelesene Person spielen darf. Das würde ich mir übrigens für die Zukunft auch mehr wünschen, dass ich Rollen aller Geschlechter spielen darf. Und was wollten Sie noch?
Was das für eine Figur
so
ist.
Ja, so.
Die Sie spielen.
Genau. Es gibt so viel zu sagen zu diesem Projekt. Ich berichte jetzt nicht vom Drehbuch, das möchte ich noch nicht, sondern ich werde jetzt erstmal von dem Roman erzählen, an dem das angelegt ist, das Drehbuch. Josef Marti in die Familie Tobler kommt als Gehülfe, also wie so als eine Art Assistent von Herr Tobler. Und es ist wie so eine sozioökonomische Bestandsaufnahme und Auseinandersetzung mit Machtstrukturen und Klassenverhältnissen und wie diese Abhängigkeiten von einem Angestellten zu seinem Herrn oder auch zu dieser Familie, der er dient, wie das zu Distanzlosigkeit führt aufgrund dessen, dass man so nah in einem Haus miteinander lebt und auf der anderen Seite diese Machtstrukturen aber immer mehr überhand nehmen und auch in das Private eingreifen.
Ich finde das spannend, weil dieses Thema in vielen Varianten bei der Berlinale diesmal auftaucht, ja? In verschiedenen Filmen. Ja, dass Hausangestellte in eine Familie kommen, möglicherweise auch aus einer anderen Kultur und damit dieses ganze Gefüge, noch habe ich die Filme ja nicht alle sehen können, aber was man drüber lesen konnte, diese Gefüge auseinanderbrechen oder überhaupt deutlich wird, was da für Dynamiken wirken.
Mhm. Ja.
Sehr spannend.
Naja, ich glaube, da werden oft solche Mikrokosmen, oder das macht für mich Sinn, dass man sich den Mikrokosmos Familie oder Kleinunternehmen wählt, um gesellschaftliche Themen wie Klasse, Rassismen, Sexismen in Frage zu stellen, weil sich das natürlich gerade Familie als Struktur da sehr anbietet, um auch gesellschaftliche Problematiken aufzuzeigen. Ja.
Wie sind denn diese beiden Rollen, also die jetzt bei Aysche Pollard und die im Film Hysteria, zu Ihnen gekommen?
Also Aysche Pollert habe ich kennengelernt über Kontakte auch von Hysteria. Also das ist danach entstanden und darüber haben wir uns auch kennengelernt. Und mehr und mehr ist es für mich auch spannend zu erfahren, dass natürlich einiges auch über Castings läuft und so wie über einen offiziellen Weg. Die meisten Projekte momentan aber tatsächlich darüber entstehen, dass ich mehr und mehr Leute kennen darf innerhalb dieser Branche und die mich kennenlernen und meine Haltung kennenlernen, die uns gegenseitig sozusagen interessieren. Ja? Und das
wo aber eben das Politische und das Thematische eine große Rolle spielt.
Ja, das meine ich, genau. Wo, das meine ich ja mit sich gegenseitig füreinander interessieren. Also ich lerne Filmschaffende kennen, die Themen verhandeln, die mir halt besonders am Herzen liegen und wiederum diese Filmschaffenden verstehen vielleicht über diese Figur, die ich bei Hysteria spiele, auch meine Auseinandersetzung mit diesen Themen. Und für mich ist das besonders interessant, weil ich so viel darüber lerne. Ich bin ja keine Politikwissenschaftlerin oder, also ja, ich bin freie Künstlerin und Schauspielerin und ich würde sagen, für mich ist es auch neu, mich jetzt öffentlich zum Beispiel auch politisch zu verhalten. Wenn überhaupt, habe ich das bislang über meine künstlerische Arbeit getan. Es ist für mich neu und auch aufregend, weil ich, während ich die Dinge tue, lerne. Mhm. Und während ich mit ihnen hier sitze und rede, lerne zu reden und zu denken. Also eigentlich können mir jetzt alle beim Lernen zuhören, sozusagen. oder das auch mitverfolgen über die Filme, die ich mache, wie auch meine Auseinandersetzung mit gewissen Diskursthemen abläuft. Ja.
Ich schlage vor, wir lassen jetzt Ihr Herz sprechen und hören eine erste Musik, die Sie ausgesucht haben für unsere Sendung, Kalpsis. Was ist das für ein Titel?
Also Kalpsis heißt auf Türkisch herzlos und es ist ein ziemlich dramatisch-romantisches Liebeslied, was mir persönlich einfach sehr viel bedeutet und ich das auch in familiären und Kontexten oft gehört habe. Und es ist von einem queeren Musiker, Hatay Engin, der ist letztes Jahr leider gestorben, hat auch in Berlin gelebt, türkischstämmig und singt eben auch auf Türkisch und ist eigentlich einer der wenigen türkischen MusikerInnen, die auch, also seiner Generation, der auch so offen queer gelebt hat.
Bir kere baktın, kalbini yaktın, yalnız bıraktın kalpsiz. Bir kere baktın, kalbimi yaktın, yalnız bıraktın kalpsiz. Gönül aldanmış, aşkın yalanmış, senin adınmış kalpsiz. Gönül aldanmış, aşkın masalmış, senin adınmış kalpsiz.
Hatay Engin mit dem Titel Kalpsis, Wunschmusik von Devrim Lingnau für unser Gespräch hier auf Radio 3. Mich interessiert natürlich auch, wie Sie überhaupt zum Schauspiel und zur Kunst gekommen sind. 26 Jahre alt, 1998 geboren in Mannheim, in einer Familie mit deutscher Mutter und türkischem Vater, haben wir schon gehört. Konsequent zweisprachig aufgewachsen oder so ein Mischmasch?
Mischmasch.
Also können beide Eltern beide Sprachen auch?
Nein, deswegen
das
Mischmasch.
Ja.
Aber mein Vater spricht besser Türkisch als Deutsch und meine Mutter spricht besser Deutsch als Türkisch. Und deswegen hat sich das dann aber nicht nur so ergeben, dass ich mit meinem Vater konsequent Türkisch sprach, sondern auch Deutsch. Und das war so durchmischt, ja.
Mhm. Gibt es noch enge Verbindungen in die Türkei?
Ja, meine gesamte väterlicherseits, meine Familie lebt in Istanbul. Ja, ich bin da viel. Ja.
Warum ist Ihr Vater nach Deutschland gekommen?
Mein Vater ist aus politischen Gründen aus der Türkei gegangen, nach einem der Militärputsch Ende der 80er in der Türkei und ist dann nach Deutschland gekommen.
Welche Rolle spielten Film, Kunst in der Familie?
Eigentlich keine große. Also das war, meine Eltern kommen beide nicht aus dem kulturschaffenden Bereich. Mein Vater ist Schildermacher.
Schildermacher?
Ja, also genau, so ein ganz altes Handwerk eigentlich noch. Der hat Kupferschildermacher gelernt in der Türkei. Da gibt es so wie eine lange Tradition, die wir in Deutschland nicht so sehr vielleicht kennen. Aber in Deutschland gab es mehr früher ja Emaille-Schilder. Und Kupfer- und Emaille-Schilder hat mein Vater gemacht.
Das ist ein Handwerk, aber es hat ja was Künstlerisches auch.
Naja, genau, es ist Kunsthandwerk, aber mein Vater hat sich in dem Sinne nicht als freier Künstler auch verstanden oder so. Ja? Es ist eher vielleicht wie so ein Kunsthandwerk wie Goldschmiede oder so, in der es vordergründig um Ästhetik geht und nicht um eine künstlerische Metaebene oder so.
Und die Mutter?
Meine Mutter ist Führungskräfteentwicklung, also ist im Bereich Coaching tätig.
Als Mädchen Ballett oder Reitunterricht?
Ja, ich habe intensiv Ballett getanzt, ja. Und habe sehr früh damit angefangen und das dann auch lange fortgeführt und war in der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Mannheim. Das war tatsächlich mir sehr wichtig. Das war nicht unbedingt Anliegen meiner Eltern, ja, das, was vielleicht irgendwie so anzunehmen ist, dass die Eltern irgendwie einen so zu so einem Leistungssport irgendwie triezen, sondern das war mir, ich habe wahnsinnig gerne getanzt.
Also, immer. Da haben Sie richtig Ballett studiert, also nicht Schauspiel.
Nein, das ist, nennt sich Vorstudium Tanz, das habe ich gemacht an eben besagter Hochschule. Diese Ausbildung fängt sehr früh schon an, im Kindesalter, weil da der Körper noch formbar ist und man dann eigentlich relativ früh als Balletttänzerin ja auch ins Berufsleben einsteigt. Habe es aber dann noch irgendwann abgebrochen, weil ich gemerkt habe, dass es nicht das Richtige für mich ist. Und dass das klassische Ballett auch in seinem Verständnis von Geschlecht also sehr binär eben ist und auch sehr konservativ. Und das war mir dann auch wenn ich das so vielleicht noch nicht hätte benennen können zu der Zeit, aber dann doch auch zuwider und habe mich dann mit 16 fürs Schauspiel zum allerersten Mal vielleicht so wie ja interessiert. Ich wusste damals noch nicht, dass Schauspielerei im Filmischen auch so ein richtiges, dass es das als Berufsbild gibt. Ja, das hört sich jetzt irgendwie absurd an, weil natürlich mir jetzt ganz klar ist, dass das eine berufliche Tätigkeit sein kann, aber damals war mir das nicht bewusst. Mhm. Ich habe dann mit 16 einen Schauspielworkshop gemacht, so einen Wochenendkurs, 2 Tage. Den haben mir meine Eltern zum Geburtstag geschenkt. Und ich bin natürlich nicht davon ausgegangen, dass sich daraus weiteres ergibt. Es war einfach dieser 2-tägige Kurs, dachte ich, und bin dann aber darüber in meine erste Agentur gekommen.
Und haben dann erste Fernseherfahrungen gemacht.
Genau, ja.
Ich habe gelesen bei XY Ungelöst.
Ja, das war der erste Dreh, den ich gemacht habe.
Was war da zu machen? Also das, so ein Einspielfilm?
Genau, Aktenzeichen XY. Sie stellen ja so echte Kriminalfälle nach und das war eine ganz, ganz kleine Rolle, wo ich die Tochter von einem Mann gespielt habe, der im Koma lag und dann am Krankenbett stand und um meinen Vater geweint habe. Ja.
Dann folgten eine erste Jugendserie, ein Fernseh-Zweiteiler und beide Male wurden Sie damals auch als Deutsch-Türkin besetzt.
Genau.
War das in erster Linie eine große Chance, was zu lernen, ihr Potenzial zu entwickeln, zu zeigen? Oder haben Sie auch die Gefahr gespürt, in dieser Richtung festgelegt zu werden?
Nein, ich habe nichts davon als Gefahr wahrgenommen. Ich war einfach froh, Schauspielern zu dürfen und Dreherfahrungen sammeln zu dürfen. Nee, Gefahr ist für mich da komplett an falscher Stelle das Wort. Was ich vielleicht kritisch sehen würde, ist, ich glaube, das ist ja jetzt auch schon fast 8 Jahre her. Und ich glaube, die Narrative über migrantisches oder postmigrantisches Leben in Deutschland waren damals einfach auch noch andere. Ich glaube, es gab zu der Zeit einfach in meinem Alter wenig andere POCs oder es gibt ja vielleicht immer noch zu wenige, aber noch vor 8 Jahren einfach noch weniger, dass ich für so ausschließlich Türkinnen gecastet wurde, lag sicherlich daran, dass ich eben türkische Wurzeln habe, obwohl ich nicht als Türkin gelesen werde. Und ich würde das heute sehr kritisch eigentlich auch sehen. Das ist kein Vorwurf an sozusagen die Filme, die ich damals gemacht habe. Ich glaube, es waren einfach andere Zeiten, aber dass ich auch immer dann dunkel gefärbte Haare hatte und so. Und ich glaube, man hat aus einer guten Absicht erstmal vordergründig versucht, ja, migrantisches Leben in Deutschland zu zeigen, aber letzten Endes mit unserer Sicht vielleicht heute drauf, ist es nicht so unbedingt sehr differenziert gelungen.
Dann direkt nach dem Abitur 2017 haben Sie eine Titelrolle bekommen in der britischen Kinoproduktion, die ich vorhin schon kurz erwähnt habe, Carmilla, ein Horrorfilm von Emily Harris. Ich habe nur Ausschnitte gesehen. War das wirklich ein Horrorfilm?
Ja. Ja, also der ist schon angsteinflößend an manchen Stellen. Ich finde das Horrorgenre, wir liefen damit dann auf einigen Horrorfilmfestivals auch in New York, und ich glaube, das hat letzten Endes dem Film vielleicht nicht so ganz gut getan, dass er als Horrorfilm verstanden wurde, weil er für mich zumindest vordergründig eine queere Coming-of-Age-Geschichte ist, in der zwei Frauen, junge Frauen, ihre lesbische Sexualität entdecken. Und ich glaube, das war eigentlich dieses Narrativ auch das Anliegen der Regisseurin. Es stand weniger der Horror-Splatter-Anteil im Vordergrund. Das Unheimliche für mich zumindest an dem Film ist nicht das Blut, das man sieht, sondern vordergründig geht es um die Angst vor dem Fremden. Denn es geht um Camilla, eine junge Frau, die einen Kutschenunfall hat und in einem Dorf, in einem britischen Dorf, aufgenommen wird, beherbergt wird. Und mit ihrem Erscheinen kommt es wie so zu mysteriösen Vorfällen, die eigentlich auch letzten Endes einfach zu erklären wären. Ja? Aber da geht es mehr so um die Rezeption. Also die Schuldzuweisung. Es wird dann dieser jungen Frau sozusagen die Schuld an diesen Ereignissen zugeschrieben. Dafür zum Beispiel, dass Leute erkranken. Ja? Sie wird dämonisiert und auch als Teufel, als das Böse gesehen. Und insofern geht es, und das ist das Spannende, finde ich, an diesem Film, geht es um die Angst vor dem Fremden und was wir in das Fremde rein assoziieren, in Unbekanntes rein assoziieren. Und insofern ist dieser Film eigentlich hochpolitisch auch.
Mhm. Eigentlich wieder Ihr Thema, ne?
Ja, genau.
Auf einer anderen Ebene. Mhm. Sie haben dann noch einen ganz anderen Pfad verfolgt, nämlich ein Studium an der Kunstakademie Karlsruhe. Tatsächlich freie Malerei?
An der Kunstakademie in Karlsruhe, wie an vielen Kunstakademien, gibt es die Differenzierung in zwei Studiengänge. Das ist einmal Malerei und einmal Bildhauerei. Das ist noch ganz klassisch meistens. Aber man kann an den meisten Kunsthochschulen und so bei uns eben auch darüber hinaus auch Medienkunst zum Beispiel lernen oder sich mit Konzeptkunst oder wie auch immer auseinandersetzen.
Warum haben Sie das gemacht? Warum nicht Schauspielschule?
Weil ich zu dem Zeitpunkt mich nicht als Schauspielerin identifiziert habe, zu dem Zeitpunkt, was irgendwie vielleicht absurd klingen mag, weil ich ja schon einige Jahre Dreherfahrung hatte. Aber ich tatsächlich sehr viele andere Interessen auch noch verfolgen wollte in meinem Leben, und die Schauspielerei, das klingt jetzt so, als sei ich mir nicht sicher gewesen, ob ich es gerne mag oder nicht, das Schauspielern an sich. Aber es haben sich andere Interessen. Ich war ein halbes Jahr zum Beispiel, ist jetzt nicht wirklich nennenswert, aber war ich immatrikuliert für Kunstgeschichte und Archäologie in Heidelberg. Und das hat mich auch wahnsinnig interessiert. Ich hatte Geschichte-Leistungskurs in der Schule und bin tatsächlich bis heute total geschichtsinteressiert. Und es gab einfach auch immer andere Interessen in meinem Leben, und so war die Kunst und zunächst auch die Malerei immer eine große Leidenschaft für mir. Davon bin ich ja jetzt heute ein bisschen weggekommen, ich male eigentlich gar nicht mehr, aber...
Aber so lange ist das ja noch gar nicht her, dass Sie aufgehört haben, ne? Meisterschülerin waren Sie bei...
Bin ich aktuell.
Bei Olaf von Brandenburg, bekannte Künstlerin.
Genau, und habe jetzt aber ja 6 Jahre studiert. Also die Malerei, die habe ich eher so zu Anfang meines Studiums verfolgt vielleicht noch, und bin dann aber im Laufe des Studiums und im Laufe der Auseinandersetzung mit vielleicht auch dann anderen Künstlerinnen, die ich über das Studium eben kennengelernt habe, dann auch mehr zur Konzeptkunst und auch Medienkunst gekommen. Ja. Jetzt bin ich aktuell noch Meisterschülerin bis Sommer in der Klasse Olaf von Brandenburg.
Und was machen Sie da?
Im Moment bereite ich mich auf die Meisterschülerinnen-Ausstellung vor. Da werden wir im Kunsthaus in Sindelfingen, was eine relativ große künstlerische Institution ist, ein großes Kunsthaus, eine Ausstellung machen.
Beschreiben Sie noch ein bisschen konkreter, was Sie da machen.
Also da das eine Gruppenausstellung ist, bereite ich mich aktuell mit einer Arbeit darauf vor, die ich dort zeigen möchte. Ähnlich wie zu meinem Diplom, da musste man eben auch eine Abschlussarbeit machen. Da habe ich eine Video-Sound-Installation gemacht. Dazu kann ich vielleicht jetzt besser was sagen, weil das schon abgeschlossene Arbeit ist. Es gibt von David Cronenberg aus dem Jahr 1970 diesen Film, der heißt Crimes of the Future, in dem Adrian Tripod, der Protagonist, dem Tod, also eigentlich Femiziden, auf die Spur geht und der dem Mord an Frauen als Kommissar auf die Spur geht. Und letzten Endes habe ich diesen Film so verstanden, dass der sich mit sexualisierter Gewalt an Frauen und eben ganz explizit auch Femiziden auseinandersetzt. Ich habe das als klare Kritik an einem patriarchalen System und an sexualisierter Gewalt verstanden. Also ich beziehe mich oft in meinen Arbeiten auch auf Filme und habe jetzt zum Beispiel in dieser Diplomarbeit Filmzitate, also Dialoge herausgeschrieben, neu angeordnet und selber eingesprochen und habe die mit einem Subwoofer, also das ist so ein ganz großer Bass, gab es dann so wie noch so ein Dröhnen, was mein eigenes Atmen war, was so drunter gelegt war im Sound. Und dieses Dröhnen, das ist ganz interessant, das hat in einer Soundfrequenz so tief, so ein, das war so ein tiefer Bass, den ich dann mit dem Sounddesigner kreiert habe, der nicht tatsächlich hörbar war, sondern der so tief war, dass man den nur noch physisch wahrnehmen konnte. Und den haben wir dann ganz laut in Anführungszeichen im Raum installiert, sodass das aber eigentlich man das körperlich, das Vibrieren des Basses nur spüren konnte und nicht, dass für das menschliche Gehör nicht mehr als Ton hörbar war. Insofern war das eine Soundinstallation in dem Falle, die aber eigentlich einen physischen Impact hatte. Und auf einer Bildebene habe ich dann eben auch mich mit den physischen Konsequenzen, die vielleicht sexualisierte Gewalt haben kann, versucht, da eine künstlerische Interpretation zu finden.
Also wir merken schon, einfache Themen sind nichts für Devrim Lingnau. Wir reden gleich noch über die Rolle, die sie weltbekannt gemacht hat. Als Sissi in der Netflix-Serie Die Kaiserin. Aber vorher hören wir vielleicht eine Musik noch aus ihrer Playlist. Was ist das für ein Titel? Closer.
Genau, das ist eine Zusammenarbeit von COH, eine Musikgruppe mit der Künstlerin Cozy Fanny Tutti, die in den 60er Jahren in UK, also in London, vor allem als ziemlich radikale Performance-Künstlerin bekannt war. Nach ihr kamen so Künstlerinnen oder sind so Künstlerinnen wie vielleicht Tracy Emin in ihre Fußstapfen getreten, und sie war aber eigentlich so eine der Wegbegleiterinnen der feministischen Performancekunst. Und in der Zusammenarbeit mit COH, mit diesem MusikerInnen-Kollektiv, haben die ein Album veröffentlicht, was wie eine experimentelle Soundcollage sich vielleicht anhören kann, die auch musikalisch ist, aber tatsächlich ziemlich experimentell auch ist. Und ja.
Der Titel Closer, von wem war das? Wie heißt die Gruppe? Cozy Fanny Tutti?
Die Künstlerin, die Performance-Künstlerin heißt Cozy Fanny Tutti und die hat kollaboriert mit der Musikerinnengruppe COH.
Ja, Wunschmusik, wenn man es so nennen kann, Musik, die Devrim Lingnau mitgebracht hat für unser Gespräch hier.
Also
auf
ich
Radio
höre das
3.
in der U-Bahn oder so. Also das ist für mich ist das schon Musik, ja.
Die Generation Z kennt Devrim Lingnau wahrscheinlich besser als Romy Schneider, wenn es um Sissi geht, Kaiserin Elisabeth von Österreich-Ungarn, die schon mehrfach Filmgeschichte geschrieben hat. Netflix hat schon 2 Staffeln der Kaiserin rausgebracht, Originaltitel The Empress. Die erste Staffel wurde 2023 in New York mit einem Emmy Award ausgezeichnet als beste Dramaserie, lief in 84 Ländern und war fast überall schnell unter den Top 10. Außerdem wurde Devrim Lingnau mit dem Deutschen Schauspielpreis als beste Nachwuchsschauspielerin geehrt. Ja, vermutlich haben sich viele Schauspielerinnen auf diese Rolle beworben und sind gecastet worden. Wie sahen dieses Casting aus?
Naja, das waren ganz reguläre Vorsprechen, die sich jetzt nicht großartig unterschieden haben von anderen Castings. Aber es war der Tatsache, dass ich mich gleich sehr, sehr gut mit der Regisseurin aus der ersten Staffel, Katrin Gebbe, verstanden habe und wir uns, glaube ich, sehr nah sind und einander auch eben als Künstlerin, weil wir es auch gerade davon hatten, Katrin ist auch eine sehr freie und sehr vielleicht auch manchmal unkonventionelle Filmemacherin. Sie hat ja auch diesen Film Pelikanblut mit Nina Hoss gemacht. Ich bewundere sie als Filmemacherin schon sehr und ich glaube, wir konnten uns schnell miteinander verbinden. Und Katrin war für mich auch eine wichtige Kraft, Elisabeths Essenz oder ihren Charakter zu finden. Und ich habe mich da viel mit Katrin ausgetauscht. Und insofern war auch während dem Casting-Prozess, glaube ich, Katrin auch so die treibende Kraft, die sich auch für mich eingesetzt hat.
Was hat sie denn an dieser neuen Sicht auf Sissi, die explizit Elisabeth genannt werden will, interessiert?
Also ich habe mich natürlich dann im Zuge der Vorbereitung intensiv mit der historischen Figur der Kaiserin Elisabeth auseinandergesetzt. Und mich persönlich interessiert an ihr die Brüchigkeit und Widersprüchlichkeit, die interessanterweise auch natürlich Romy Schneider hatte. Und ich weiß nicht, ob das explizit an der historischen Figur liegt und dann zufälligerweise auch mit Romy Schneiders Biografie sich irgendwie zusammenbringen lässt oder ob es einfach ein Phänomen ist, dass Frauen, die ihrer Zeit voraus sind und in der Öffentlichkeit stehen, auch unter Beschuss geraten sozusagen. Und ich glaube, das ist die große Parallele, wenn wir von Kaiserin Elisabeth und Romy Schneider reden. Ich glaube, dass beide Frauen zu ihrer jeweiligen Lebenszeit sehr unter den patriarchalen gesellschaftlichen Strukturen gelitten haben. Und das ist eigentlich die Tragik, die die beiden miteinander verbindet.
Und was verbindet
mehr
sie?
Mehr als das Narrativ von Sissi, in Anführungszeichen. Und ich möchte mich jetzt da nicht einreihen, weil ich diesen Leidensdruck nicht empfinde. Das möchte ich ganz klar an dieser Stelle sagen. Aber die Auseinandersetzung mit den Biografien dieser beiden Frauen hat mich zutiefst beschäftigt.
Während alle am Hof nur von Majestät und Majestät und Majestät reden, spricht ihre Sissi ja eine sehr heutige Sprache. Wie haben Sie an diesem Ton gearbeitet?
Natürlich maßgeblich geprägt ist der Ton und die Dialoge von unserer tollen Autorin und Showrunnerin Katharina Eisen. Das versteht sich alles sehr, sehr modern, weil es aber auch natürlich als Produkt seiner Zeit zu verstehen ist, als Produkt des 21. Jahrhunderts, das sich auch mit Diskursthemen des 21. Jahrhunderts irgendwie befasst. Und genauso zu verstehen sind auch die Romy Schneider Filme der 50er und 60er Jahre. Sie sind ein Produkt ihrer Zeit, so wie es alle Filme und jegliche künstlerischen Arbeiten sind. Insofern, klar, bedienen wir uns an einem historischen Narrativ, aber wir ergänzen eben Themen unserer Zeit.
Und gleichzeitig machen Sie schon auch noch mal deutlich, was das für historische, politische Zusammenhänge hatte damals, die Geschichte des alten Europa, die einem jungen Publikum vielleicht ja auch nicht so bekannt ist. Da mussten Sie sich ja auch noch mal richtig drauf vorbereiten.
Ja, da habe ich mich tatsächlich viel mit auseinandergesetzt.
Weil sie ihre Rolle ja auch als eine politische sieht. Sie will politisch agieren.
Genau, und da muss man aber, finde ich, sehr differenziert sein, weil ich kann nicht nachvollziehen, in welchem Maße die tatsächliche historische Figur Kaiserin Elisabeth sich politisch engagiert hat. Man kann aus Zeitzeugenberichten und aus ihren eigenen Aufzeichnungen, Tagebüchern und Gedichten, die sie geschrieben hat, schon entnehmen, dass sie durchaus gewissen gesellschaftlichen Strukturen kritisch gegenüberstand, aber sie war keine Aktivistin. Wenn wir sie als solche in der Serie zeigen, dann ist das ein Narrativ, das wir nutzen, um junge Zuschauende oder überhaupt Zuschauende zu ermutigen, vielleicht sich nach vorne zu treten, politisch zu engagieren, feministisch gewisse Dinge in Frage zu stellen. Aber ich finde es sehr wichtig, gerade wenn man so sich an einer Person abarbeitet, die es tatsächlich gab, ja, also an einer echten historischen Figur, immer wieder auch rückzuversichern oder sich bewusst zu machen, was ist unser eigenes Narrativ und wer war tatsächlich diese Person.
Es gibt tolle Kostüme und Frisuren, allein das Hochzeitskleid, das ganze Setting ist spektakulär. Sie mussten lernen, sich in diesen Roben mit Corsage und mit Reifröcken überhaupt zu bewegen. Da kann man sie nicht einfach mit hinsetzen wie in der Hose.
Nee.
Aber sie mussten auch lernen, wie es ist, mit einem Hochschwanger, mit einem künstlichen Ballonbauch in der Badewanne zu liegen.
Naja, genau.
Wir erleben die Geburt der ersten Tochter. Eine sehr schmerzhafte, eine schwere Geburt. Wie war das, das zu spielen? War das auch wie ein Kostüm?
Tatsächlich habe ich mich sehr schwer getan mit diesem Bauch. Der war mir viel zu schwer. Also der ist absichtlich so schwer.
Wie so ein Medizinball. oder noch größer?
Naja, nein, der entspricht schon dem echten Umfang eines Bauches einer Frau im 8. Monat schwanger. Aber genau, der wurde tatsächlich im Maß angefertigt für mich in einer Manufaktur, die hier in Berlin noch ist, die sich darauf spezialisiert haben, Prothesen für den Film anzufertigen aus Silikon. Und tatsächlich wird da bei diesen Bäuchen, die die anfertigen, darauf Wert gelegt, dass diese Bäuche tatsächlich nicht nur echt aussehen, sondern auch ein gewisses Gewicht haben, damit man dann, wenn man mit dem spielt, dass es tatsächlich schwer genug ist, damit man das auch physisch, diese Schwangerschaft darstellen kann.
Netflix hat inzwischen eine dritte Staffel in Auftrag gegeben. Sie werden wieder mit dabei sein. Das soll dann aber wirklich das Finale sein. Bin gespannt, wie sich diese Geschichte noch weiter erzählen lässt. Die erste und zweite Staffel der Kaiserin ist mit jeweils 6 Folgen bei Netflix zu sehen. Und der neue Berlinale Film Hysteria läuft in der Sektion Panorama noch 4-mal. Montag, Dienstag und Freitag und dann im Herbst regulär im Kino. Devrim Lingnau, ich wünsche Ihnen eine aufregende Berlinale. Interessante Kontakte, viel Erfolg. Schön, dass Sie heute bei uns waren. Danke.
Dankeschön.
Diese und viele weitere Ausgaben der Sendung Das Gespräch finden Sie in der ARD Audiothek. Ich bin Britta Bürger und wünsche noch einen schönen Sonntagabend hier mit einer letzten Wunschmusik von Devrim Lingnau, Seabird.
Genau, das ist für meinen Freund.
There's a road I know I must go. Even though I tell myself that road is closed. Listen, lonely seabird.